interessant. Im Grunde ist dieses Thema in der Forschung deshalb so populär, weil es ein klar definiertes Problem ist, da braucht man nicht viel herumdenken, sondern hat ein mathematisches Problem für sich, man kann seinen eigenen Problemraum kreieren und kann sich dann in diesem Raum bewegen und mehr oder weniger interessante Lösungen bilden. Das Problem beim Scheduling ist, diese Einplanung, dass das allgemeine Problem sehr schnell nicht lösbar ist. Und ich versuche dann, Schranken zu finden, um das Problem lösbar zu machen, das ist aber in den meisten Fällen technisch unrealistisch. Und der Unterschied zwischen dem, was in der Praxis eingesetzt wird, und dem, was in der Theorie hier vorgekaut wird, ist relativ groß. Ich möchte heute in dieser Vorlesung auf ein paar wesentliche Arbeiten, wesentliche Ideen zum Scheduling bringen in den letzten 25 bis 30 Jahren. Ich glaube, es gibt da sehr viel mehr. Es gibt eine Anzahl von Büchern und eine Unzahl von wissenschaftlichen Arbeiten. Was ist das Problem? Das Problem ist in seiner einfachsten Form auf den Punkt gebracht, ist, Sie haben eine Anzahl von Tasks, Sie haben einen oder mehrere Prozessor, nehmen wir mal den einfachen Fall, dass Sie einen Prozessor haben, jeder Task hat eine Deadline, Sie wissen, wie lange ein Task maximal braucht, das ist einmal eine Annahme, die ja sehr unrealistisch ist, weil diese Worst-Case-Execution-Time schwer zu ermitteln ist von Tasks, aber gehen wir mal davon aus, wir wissen für jeden Task, wie lange er braucht. Und wir wollen jetzt schauen, können wir, und Sie wissen, wann ein Task fertig sein soll, und können wir einen Plan finden, einen Zeitplan finden, der garantiert, dass alle Tasks zu ihrem beabsichtigten Zeitpunkt, zu ihrer Deadline fertig werden. Das ist das Problem. Und das Problem kann man in zwei Teile unterteilen. Als erstes mal fragt, gibt es überhaupt eine Lösung zu dem Problem? Es könnte ja sein, dass es keine Lösung gibt. Dann braucht man nicht weiter suchen. Und dann, wenn man eine Lösung hat, die Lösung zu finden, wenn man gezeigt hat, dass es eine Lösung gibt. Das erste ist das Scheduling-Test. Das Scheduling-Test und das zweite ist das Scheduling-Algorithm. Man testet aber, gibt es überhaupt ein Problem, eine Lösung zu dem Problem. Es stellt sich aber schon heraus, dass diese beiden Teilaufgaben, Test und Algorithm, beide in der gleichen Komplexitätsklasse ist. Also, um festzustellen, ob es eine Lösung gibt, ist genauso aufwendig, um eine Lösung zu finden. Das heißt, diese Unterteilung ist exakt das Scheduling-Test. Man kann natürlich einen sozusagen ungefähren geben und sagen, unter diesen Umständen ist es auf jeden Fall schedulbar, also einen hinreichenden, oder sagen, es ist etwas ist notwendig, ein notwendiger Scheduling-Test, der nicht sagt, dass es schedulbar ist, aber man sagt, na, wenn der nicht erfüllt ist, dann geht es sicher nicht. So ein Scheduling-Test, wo man es einmal schauen, ein notwendiger. Zum Beispiel ein notwendiger Test ist, wenn die Summe der beanspruchten Laufzeiten größer ist als die zur Verfügung stehende CPU-Kapazität, dann gibt es sicher keine Lösung. Da brauche ich nicht weitersuchen. Man führt jetzt die Tasten meistens periodisch, man führt dann einen Term ein, der im Wesentlichen die prozentuelle Auslastung jedes Tasks pro Periode vorgibt. Also im Wesentlichen ist das die Computation Time pro Periode gebrochen durch die Periodendauer. Also wenn die Computation Time sagen wir eine Sekunde ist pro Periode und die Periodendauer ist 5 Sekunden, dann nimmt dieser Task 20% der CPU-Zeit in Anspruch. Man kann sagen, wenn die Summe dieser ganzen Terme größer als 1 ist, dann brauche ich nicht weitersuchen, dann ist einmal Ende. Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, einen Sufficient Test finden und sagen, naja, wenn dieser Test erfüllt ist, dann geht das Problem, aber das sagt man nicht, wenn er nicht erfüllt ist, ob es dann nicht geht. Also in beiden Fällen kann man sich da herannähern, aber der exakte Scheduling-Test, der genauso, wenn der erfüllt ist, dann gibt es eine Lösung, der ist genauso kompliziert, wie die Lösung selbst zu finden. Und im allgemeinen Fall ist dieser NP hat das Problem. Wir werden jetzt einmal die Scheduling-Algorithmen, die so in der Literatur herumschwirren, versuchen zu klassifizieren und zu kategorisieren. Da kann man sagen, Best Effort wird garantiert. Best Effort, dass ich probiere, irgendwie ein Schedule zu finden. Vielleicht erfolgreich, vielleicht nicht erfolgreich. Wenn ein Student zur Prüfung kommt und sagt, das war mein bester Effort, aber ob das genug ist, der beste Effort, weiß man auch erst nach der Prüfung und nicht vorher. Nicht? Also das ist irgendetwas Ungefähres, das kann man natürlich in Ziegelstil-Systemen nicht zulassen. Und das andere ist die Garantie, dass etwa kann nachweisen, dass, wenn die Voraussetzungen des Modells stimmen, auch die Lösung gefunden werden wird. Das ist aber eine Klassifizierung. Die andere ist statisch versus dynamisch. Das heißt, man versucht beim statischen Vorgang das Scheduling-Problem vorab zu lösen und legt einen fixen Zeitplan fest, wie man es in zeitgesteuerten Systemen macht. Wir schauen uns, dass wir eine Lösung finden, die alles erfüllt, den ändern wir aber nicht, diesen Plan während der Laufzeit. Das wäre eine statische Vorgehensweise. Eine dynamische wäre, wenn man während der Laufzeit versucht, die Schedule dem anfallenden Task-Szenario anzupassen. Hat natürlich Vorteile, das Dynamische. Beim Dynamischen, beim Statischen, wenn ein Task, wenn irgendein ist, nicht eintritt oder irgendwas nicht passiert, ist die Zeit verplant, geht verloren. Beim Dynamischen kann ich wirklich die tatsächliche Dauer, die ein Task braucht, die tatsächliche Dynamik, also das Anfallen der Task berücksichtigen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich wieder Ressourcen, also CPU, Power bereitstellen, um diesen dynamischen Algorithmus ablaufen zu lassen. Und das ist wieder so ein falsches Threshing. Wenn das knapp wird, wenn man also an die Grenze des Möglichen kommt, dann wird natürlich der Algorithmus immer aufwendiger, der wird immer mehr herumsuchen müssen und wird immer mehr Zeit, die eigentlich für die Verarbeitung da ist, wegnehmen. So dass man hier ein typischer Fall von Threshing hat, irgendwann kommt der Punkt, wo der Mehraufwand des Algorithmus den eigentlichen verfügbaren Aufwand für die wirkliche Aufgabe reduziert und damit ein Threshing einführt. Eine weitere Kategorisierung ist preemptiv oder nicht preemptiv. Preemptiv heißt, dass man einen laufenden Task unterbricht, wenn irgendein Ereignis eintritt, das höhere Priorität oder höhere Deadlines oder höhere Wichtigkeit oder was immer man hat. Das heißt, dass Tasks unterbrochen werden. Nicht preemptiv heißt, dass der laufende Task auf jeden Fall fertig laufen darf, bevor man einen neuen Task entzieht. Wir sehen, in der Kommunikation sind die meisten Strategien non-preemptiv. Eine Preemptiv-Strategie der Kommunikation war das DT-Ethernet. Das war eine Preemptiv-Strategie. Im Scheduling ist es genau umgekehrt, dass die meisten Strategien preemptiv, die non-preemptiv sind eigentlich eine Minderheit. Und dann, wenn man in einem verteilten System operiert, kann man sagen, ist das Scheduling sozusagen der eine zentrale Knoten, der alle Planungen durchführt, den ich dann verteilt auf die anderen. Das wäre eine zentrale Scheduling-Strategie. Oder macht jeder für sich allein und man kommuniziert so in einem verteilten Algorithmus. Auch das gibt in beiden Fällen, hat jeden Vor- und Nachteil, der zentrale hat natürlich einen besseren Überblick dafür, wenn er ausfällt, ist alles kaputt. Bei der verteilten hat man weniger guten Überblick, aber man ist, wenn man es richtig macht, Fehler dran. Das ist also kurz die Strategie. Sollen wir uns einmal schauen, welche Modelle für das Task ankommen gibt. Da gibt es erstens einmal das periodische Modell. Das ist das zeitgesteuerte Modell, das ist das, das am meisten eingesetzt wird in der Praxis, weil sie auch den ganzen Problemstellungen in der Regelungstechnik entspricht. In der Regelungstechnik fragt man periodisch ab, alles läuft periodisch ab, also das periodische Modell ist eigentlich das Wichtigste. Dann ist das sporadische Modell, da sagt man, ein Task kann zu einer beliebigen Zeit kommen, das wird bei einem Interrupt, aber damit es überhaupt schedulebar ist, muss ich natürlich, wenn ein Task gekommen ist, eine Zeit lang sicherstellen, dass kein Task kommt. Wenn die Tasks beliebig schnell aufeinander kommen, kann ich natürlich wieder eine Lösung finden. Das heißt, ich brauche einen Minimum Interval Time. Oder der andere Fall aperiodisch. Ich mache keine Annahmen über das Eintreffen von Tasks. Beim dritten Fall kann ich sagen, da brauche ich Intervall machen, da kann ich nichts garantieren. Wenn es aperiodisch ist, da gibt es auch keine Lösung, da brauchen wir nicht weitersuchen. Aber wie gesagt, diese Modelle gibt es. Nun, der Unterschied zwischen Best Effort und Garantie, dass bei Best Effort hat man irgendeine Strategie, die man versucht, so gut man kann, es geht, ist in Ordnung, wenn nicht, dann braucht man Pech gehabt. Und Garantie, da gibt es eben eine genaue Analyse des Task-Systems, die uns feststellt, dass in allen Fällen unter diesen Annahmen eben eine Lösung gefunden werden kann. Beim statischen Scheduling, da geht man so vor, dass man also vorab alle Tasks, das sind periodische Tasks, mit ein bisschen dem sporadischen, aber da gibt es Schwierigkeiten, vorgeben und wird nicht so verschachteln, dass eben alles erfüllt wird. Da ist ein Punkt, den Sie hier sehen sollen, der an sich sehr, sehr vorteilhaft für statische Scheduling ist, ist, Sie haben ja sehr oft, wenn Tasks miteinander kommunizieren, die Notwendigkeit, auf gemeinsame Datenfelder zuzugreifen. Weil das die Tasks alle unabhängig sind und nichts gemeinsam haben, ist ja eher der Sonderfall, so ist der Fall, der in 99% der Papers behandelt wird, aber das ist in der Praxis irrelevant, weil wir haben ja nicht 10 Tasks, die alle vollkommen unabhängig sind. Sie wollen ja gemeinsam was lösen und damit müssen die Tasks kommunizieren. Da gibt es 2 Arten von Abhängigkeiten. Die eine Abhängigkeit ist, wenn man auf gemeinsame Daten zugreift. Und die zweite Abhängigkeit ist, dass der eine Task erst anfangen darf, wenn der andere fertig ist. Das, was ich also irgendwelche Nachrichten zuschicke, sage, ich bin jetzt fertig. Und der eine fängt erst an, darf erst anfangen, wenn der andere fertig ist. Das sind also solche Abhängigkeiten im Zeitbereich. Und wenn man statisches Scheduling macht, das man normalerweise über einen Suchbaum aufbaut, so kann man die Schedule einschränken durch die Annahme, dass nicht 2 Tasks gleichzeitig im kritischen Abschnitt auf ein Datenfeld zugreifen dürfen. Das heißt, ich kann mir durch die Schedule die Synchronisation im Zeitbereich über B- und V-Operationen ersparen, wenn ich das geschickt mache. Das heißt, wer ist jetzt in diesem Abschnitt auf der Task die Daten, dann darf er nicht gleichzeitig gescheduled werden, wie anderer Task, der auch die Daten braucht. Damit erspart er sich relativ viel, nicht nur, dass er sich erspart, die ganze Implementierung der BV-Operationen, die ja auch nicht so einfach ist, dass sie wissen, wie eine B-Operation implementiert ist, Task unterbrechen, in eine Warteschlange reingeben und dort warten lassen, dann wieder aufwachen und weitermachen. Das sind ja, wenn man das aus der Energiesicht sehen, sind ja einige nutzlose Instruktionen, die da abgearbeitet werden müssen. Das verbrennt also sozusagen computational Leistung. Das zweite ist, dass in dieser implizite Synchronisation also ja immer ein Zufallsprodukt ergibt. Wer genau der Erste ist, weiß man nicht, weil wenn man es eh wissen würde, hätte man ja vorab statisch synchronisieren können. Also wenn Sie implizit über B-Operationen synchronisieren, verletzt Sie auf jeden Fall einmal diese Anforderung des Determinismus. Und wenn Sie verletzt, haben Sie eine Menge anderer Probleme, die wir ja schon ausführlich hier behandelt haben. Im allgemeinen Fall ist diese ganze Suche durch das Schedule-Baum ein entbehaartes Problem. Aber das stört uns nicht. Wir wollen ja nicht einmal die optimale Lösung. Wir sind ja zufrieden, wenn wir eine gefunden haben, die funktioniert. Ob die optimale ist, das interessiert uns eigentlich nicht. Wir hören halt auf, wenn es eine gibt. Wenn wir keine gefunden haben, dann können wir nicht sagen, ob es keine gibt oder ob wir zu dumm waren, eine zu finden. Aber das stört uns im Großen und Ganzen nicht. Wahrscheinlich, wenn wir einigermaßen vernünftige Algorithmen haben, sind diese beiden Fälle eh sehr nahe beieinander, sodass sie sich wirklich unterscheiden. Beim dynamischen Scheduling haben wir einen Scheduling während des Betriebs. Vorteile sind die Flexibilität und ich brauche mir die Ressourcen, die ich tatsächlich aktuell brauche. Ich brauche nicht statisch die Fahrpläne, wie ist also viel effizienter. Die Nachteile sind, ich muss dieses synchronisieren. Ich habe diese Garantien, die viel schwieriger werden, weil sich alles dynamisch ändert und über den Replikadeterminismus haben wir ja schon kurz gesprochen. Präemptiv, wenn man sagt, das können unterbrochen werden, hat natürlich noch viel Sinn, wenn es kurze und lange Tasks gibt. Wenn ein langer niederpriorer Task läuft, dann macht Preemptive Scheduling einen Sinn. Wenn alle Tasks relativ kurz sind, dann ist Non-Preemptive eigentlich das Sinnvolle. Non-Preemptive sagt ja eigentlich, jeder Task läuft fertig. Zum Beispiel, man läuft es heute anders, aber seinerzeit, wie man diese zentralen Telefonvermittlungen gebaut hat, war ein Task, der immer die Nummer, das Nummerwählen gezählt hat, wie weit man, also wie viele Pulse man bekommt beim Wählen der Nummer. Der läuft so kurz, dass es sinnvoller ist, den fertig laufen zu lassen, als dass man den in der Mitte abbricht und dann das ganze Verwaltungsprogramm ablaufen lässt, also alle Register speichern und alles Mögliche. Und bis man dann wieder anfängt, wäre es viel gescheiter, wenn man den Task fertig gemacht. Der Nachteil beim Non-Preemptive ist, dass ich gleich einmal eine Aussage machen können über die beste Antwortzeit, die sie bekommen können. Wie groß ist denn die? Habe ich es da hingeschrieben? Wie groß ist die beste Antwortzeit, die Sie garantieren können beim Non-Preemptive Scheduling?
Der längste Task.
Bitte?
Längste Task. Die Dauer des längsten Tasks.
Der längste und der kürzeste zusammen, nicht?
Ja, okay. Minimal.
Also die Dauer des längsten und des kürzesten zusammen ist die kürzeste Antwortzeit, die Sie garantieren können, nicht? Also wenn es da sehr lange im System mit das nennt Preemptive, wird das unangenehm. Okay, das habe ich hier. Das Non-Preemptive hat natürlich einen Vorteil, dass es Replikadeterminismus wartet. Das ist ein Nachteil von Preemptive Scheduling, dass wenn Sie 2 Systeme parallel laufen lassen und die Arbeit mit Preemptive Scheduling, so wird, aber aufgrund irgendeines Interrupts, der von außen reinkommt, der auf beide Systeme geht, wird wahrscheinlich sich nicht verhindern lassen, dass aufgrund der unterschiedlichen Kristalle in den beiden Systemen die beiden Systeme nicht bei dem exakt gleichen Befehl unterbrochen werden. Der eine ist vielleicht schon ein Befehl weiter als der andere. Und wenn dieser Befehl ein Store-Befehl war und der Store-Befehl dann den Zustand, den inneren Zustand derart verändert hat, dass der unterbrechende Task jetzt diese neuen Daten sieht und im anderen Fall der unterbrechende Task die alten Daten sieht, sehen Sie, dass die beide dann mit einem unterschiedlichen Zustand beginnen und damit natürlich auseinanderlaufen. Das heißt, Non-Preemptive Scheduling garantiert Ihnen Replikadeterminismus, Preemptive Scheduling bringt ein Problem mit dem Replikadeterminismus. Ganz wesentlich. So, jetzt wollen wir uns einmal ein bisschen anschauen, was es da so für Algorithmen gibt, nachdem wir diesen allgemeinen Überblick abgeschlossen haben. Und dazu brauchen wir mal einen Begriff der Clairvoyance. Der ist in der Literatur eingeführt worden, um sozusagen Optimalität zu definieren. Die Frage ist, wann ist ein Scheduler optimal? Und die einfachste Definition der Optimalität ist, er findet eine Lösung, wenn es eine gibt. Dann ist er optimal. Also wenn es eine Lösung gibt, dann muss er sie finden. Dann ist es ein optimaler Scheduler. Wenn es keine gibt, kann er sie natürlich nicht finden. Und man führt aber die Clairvoyance ein, um diesen Begriff der Optimalität anders zu sehen. Also es gäbe einen Clairvoyant-Scheduler, das ist so einer, wie wir ja schon in der Literatur des Öfteren, also in der Vorlesung des Öfteren verwendet haben, das Wort Allwissen, Omniscient. Das ist jemand, der alles weiß, was in der Zukunft kommt. Und wenn der, der alles in der Zukunft kommende kennt, eine Lösung findet, nicht, dann ist das sozusagen das Maß aller Dinge. Und wenn ein Scheduler so gut ist wie ein Clairvoyant-Scheduler, dann ist er eben ein optimaler Scheduler. Und da ist ein interessantes Szenario, das wir im Folgenden genau behandeln werden, das ist aus dieser wissenschaftstheoretischen Sicht heraus interessant, dass es Situationen gibt, im dynamischen Scheduling, wo, und man kann beweisen, dass es keinen Scheduler geben kann, der eine Lösung findet, obwohl es die Lösung gibt. Das heißt, es gibt Szenarien, die lösbar sind, wo ich aber keinen Scheduler finden kann, ein dynamischer Scheduler, der die Lösung finden kann. Das ist eine prinzipielle Überlegung, das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Und das nennt man das adversary Argument. Das geht zurück auf einen Wissenschaftler, der Professor in Texas ist, der das am MIT, der Elmok, zur Dissertation macht und hat im Rahmen der Dissertation diesen Fall konstruiert und den Beweis gefunden. Nehmen Sie an, Sie haben zwei Tasks. Den Task D1 und den Task D2. Der eine hat eine Computation-Zeit von 2, der andere hat eine Computation-Zeit von 4, nein, von 2 und eine Periode von 4. Und der Deadline, wollen wir annehmen, ist gleich der Periode, ist auch 4. Der zweite hat eine Computation-Zeit von 1, eine Deadline von 1 und auch eine Periode von 4. Das heißt, wenn er mal gekommen ist, ist er 4 Zeiteinheiten ruhig. Und D2 und D1 sind mutual exclusive. Das heißt, die treten auf gemeinsame Daten, greifen die zu und ich kann also nicht den D2 unterbrechen, um den D1 laufen zu lassen, weil da die Daten verletzt werden. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie das auf so einem notwendigen Scheduleability-Test gibt. Gibt es da eine Lösung? Und die gibt es nicht. Der eine braucht zwei Zeiteinheiten. Der D1 braucht zwei Zeiteinheiten, kann aber hin und her geschoben werden um zwei Einheiten. Der andere braucht eine Zeiteinheit und der muss aber sofort angenommen werden, weil er eine Deadline gleich der Laufzeit hat und die Laxity, also die sozusagen die Differenz zwischen Deadline und Laufzeit, ist bei D2 0 und beim D1 2. So, wenn man einen Clairvoyant-Scheduler hernimmt, einen, der die Zukunft kennt, der würde folgendermaßen vorgehen. Der schaut sich einmal, wann D2 kommt. Das weiß er. Das kommt entweder zu 0, zu 1, zu 2 oder zu 3. Da wollte ich annehmen, dass er immer zu gesamten Zeiten kommt. Das heißt, er kann D2 schedulen, wann der kommt, und für den D1 findet er vor oder nach dem D2 seinen Platz. Also ein Clairvoyant-Scheduler hätte keine Probleme. Der kann immer den Schedule zuerst D2, den Task mit der Laxity 0, und links oder rechts von D2 wird er dann Platz für den D1 finden. hat keine Probleme. Jetzt nehmen wir an, der Online-Scheduler. Wir haben einen Online-Scheduler. Wann soll der denn T1-Schedulen? Und jetzt ist das adversary Argument, und das ist hier geht, lautet wie folgt. Der adversary ist sowas wie dieser Malicious im Byzantin-Modell. Das ist ein Gegner, der möchte verhindern, dass es eine Lösung gibt. Und der ist so, dass er sagt, sobald die 1 angefangen hat, lasse ich die 2 los. Jetzt weiß der die 1 nie, wann er anfangen kann. Nicht? Weil wenn er am Anfang anfängt, kommt die 2 und nachdem die noch preemptiv sind, wird die 2 seine Deadline nicht erreichen, weil er die 1 fertig macht, weil er die beiden Mutual Exclusion haben. Wenn immer der T1 anfängt, der andere ist so bösartig, dass er immer genau dann, unmittelbar nachdem er angefangen hat, den T2 loslässt. Das heißt, es gibt keine Lösung für den Online-Scheduler, obwohl es für den Clermont-Scheduler eine Lösung gibt. Das heißt, im Nachhinein hätte ich sagen können, hätte der T2 da begonnen, dann wäre sich das Problem ausgegangen, aber weil der Adversary eben so bösartig ist und genau den Fall skizziert, der hier der unangenehme ist, verhinderte, dass der Online-Scheduler eine Lösung findet. Das heißt, anders ausgedrückt, das ist relativ eine tiefe Erkenntnis aus dem Szenario heraus. Es gibt eine Lösung, aber ich kann sie nicht finden, weil ich so flexibel sein will. Hätte ich in einer statischeren Struktur gemacht, wo ich Regularitätsannahme gemacht habe, wo ich wüsste, wann der T2 kommt, dann hätte ich Lösungen finden können. Im Nachhinein kann ich immer sagen, da hättest du so und so gemacht, wäre das Problem lösbar gewesen. Aber zum Zeitpunkt, wo ich das Problem zu lösen habe, kann ich es nicht lösen. Das heißt, Flexibilität hat ihren Preis. Wenn ich da statisch gearbeitet hätte und da fix vorgegeben hätte, dann hätte ich gesagt, irgendwie wäre das zu lösen gewesen. Im dynamischen Fall ist das hier nicht zu lösen. Und genau das ist das adversary Argument. Das ist zutiefst beschäftigen soll. So, jetzt wollen wir uns einmal einige der bekannten Scheduling-Strategien anschauen. Und zwar möchte ich hier auf zwei Arbeiten eingehen. Die eine Arbeit, die ist die Liu und Leland-Arbeit. Die ist also vor 27 Jahren veröffentlicht worden von Liu und Leland. Die haben damals ein Paper in den Communication ACM geschrieben, dass das eines der mit dieser klassischen Paper in der Computer Science Literatur gilt. Wenn Sie mal in die Bibliothek gehen und ein wirklich klassisches Paper studieren wollen, dann schauen Sie sich dieses Paper an. Das ist vor 27 Jahren veröffentlicht worden, ist nach wie vor gültig und hat das Problem wirklich zu seiner Zeit klar gelöst. Nach diesem Paper sind einmal 20 Jahre tausende Arbeiten erschienen, aber keiner hat das Problem wirklich weitergebracht. Das ist dann in den 90er Jahren, hat es einen weiteren Sprung gegeben. Eine Gruppe von Wissenschaftlern im Carnegie Mellon Institut in Pittsburgh, die haben dann dieses Priority Ceiling Protokoll zum Scheduling geführt und das war dann ein richtiger weiterer Schritt. Also das sind meiner Meinung nach die beiden Arbeiten in der Scheduling Literatur der letzten 30 Jahre, die wirklich die wichtigen, bedeutendsten Arbeiten sind, die man sich beide anschaut. So, wir wollen beide hier kurz noch besprechen. Jun Leland hat also einen Algorithmus für Scheduling oder mehrere Algorithmen entwickelt unter den folgenden Annahmen. Er sagt, alle Tasks sind periodisch. Die Periode und die Deadline sind gleich. Also ein Task muss fertig sein, wenn die nächste Periode beginnt. Dann gibt es eine obere Grenze der CPU-Zeit, also der Worst Case Execution Time, die ist bekannt. Die muss bekannt sein. Weil sonst, wenn die nicht bekannt ist, kann ich natürlich nichts scheduling. Das ist wieder so grundsätzlich Frage. Dann ist es ein dynamischer, also es gibt da einen dynamischen und einen statischen Algorithmus, aber wenn es ein dynamischer Algorithmus ist, dann wird der Overhead für das Umschalten von einem Task am anderen wird in der Analyse nicht berücksichtigt. Das ist aber insofern nicht so kritisch, weil man kann diesen Overhead sozusagen an dem laufenden Task dazuhängen. Damit hat man dann in einer feineren Analyse berücksichtigt. Also, das ist ganz eine schlimme Annahme. Aber die schlimmste der Annahme der 5 ist, dass alle Tasks unabhängig sind. Dass es also keine Beziehung zwischen den Tasks gibt, dass wenn es hier also der Task A mit dem Task B kommuniziert oder der Task A und der Task B auf die gleichen Daten zugreift, dann gibt das Modell nicht mehr. Die Annahme ist, dass die vollkommen unabhängig sind. Und das sind also diese Annahmen, die im Liu und Leland Algorithmus also ja 73 enthalten sind. Und die sind auch in weiteren Annahmen, also diese letzte Annahme, all das sind independent, die wirklich eine sehr einschränkende, unangenehme Annahme ist, die hat dann der Algorithmus mit dem Priority-Filling-Protokoll, der 20 Jahre später entwickelt wurde, hier der Algorithmus aufgehoben. Der kann dann mit abhängigen Tasks operieren. Das ist dann ein echter Schritt nach vorne. Aber die anderen Annahmen sind auch beim Priority-Filling-Protokoll die gleiche. Übrigens, für diejenigen, die hier sind, und das sind ja, glaube ich, die meisten Hörer hier, eine echte Prüfung. Aber das ist eine beliebte Prüfungsfrage von mir. Was sind die Annahmen für den New and Leland Algorithmus? Ich kann es gerne mal aufschreiben. Das ist eine beliebte Frage. Ich stelle bei den Prüfungen immer die gleichen Fragen. Aus der Annahme heraus, dass die Fragen, die ich stelle, wichtige Fragen sind. Und wenn ihr mal merkt, dass alle Leute wichtige Fragen können, dann werde ich mir neue Fragen überlegen, die weniger wichtig sind. Aber bisher, in den letzten 20 Jahren, ist es noch nicht so weit gekommen, dass die schon die wichtigen Fragen beantworten können. Deshalb kann ich noch immer die gleichen Fragen stellen wie vor 20 Jahren. Also wenn Sie durch die Fragen durchgehen, es gibt ja in der Fachschaft für Fragen, das ist sicher eine gute Vorbereitung für die Prüfung, weil ich stelle wirklich die gleichen Fragen immer, weil es wichtige Fragen sind. Und ich möchte wissen, dass Sie die wichtigen Fragen beantworten können. Das ist also kurz. Es kommt da schon ein paar andere Seitenfragen hinein, die vielleicht nicht mehr so sind. Aber die grundlegenden Dinge sind immer die gleichen. Was bei der Prüfung noch anders sein wird, wir haben ein Kapitel über Energie gehabt und das war bisher nicht da, da wird es noch keine Fragen geben. Also in der Fragenkatalog von mir wird es natürlich schon einige geben bei der Prüfung. Und deshalb schauen Sie sich das an. Übrigens zu dem Kapitel Energie gibt es einen Text. Da möchte ich auf eine zweite Sache eingehen. Ich bin gerade dabei, eine neue Version des Buchs über Embedded Systems zu schreiben. Also eine zweite, stark überarbeitete Auflage. Ich habe vor kurzem einen Vertrag mit Springer in den USA unterschrieben und mit Kluwer. Der wird in Amerika mit dem Buch nächstes Jahr im Herbst rauskommen. Und ich möchte bitten, ob irgendein Student bereit wäre oder Interesse hätte, mir zu helfen und um die Bilder zu zeichnen. Wir können einen Werkvertrag aushandeln, dass Sie sie gerne ein bisschen spülen, um die Bilder nachzeichnen, weil wir wollen die besser zeichnen als in der ersten Auflage. Da komme ich mit dem Sekretariat. Wie gesagt, es gibt einen Werkvertrag dafür, und Sie können die Bilder, die im Buch, jetzt eins ist, kommen ein paar neue dazu, was eine neue Auflage ist mit neuen Bildern, aber dass man die nachzeichnen, die in PDF eins oder irgendwas. Ob die da schöner hat, weil die jetzt drinnen sind, die sind eher stümperhaft gezeichnet. Also wenn jemand Interesse hat und bereit ist, da mitzuarbeiten, soll er sich bei mir melden. Ich würde mich sehr freuen. Wir suchen jemanden, der da hier bereit ist zu arbeiten. Gut, in dem Buch gibt es aber neue Kapitel. Ein neues Kapitel ist eben diese Energie und dieses Kapitel haben wir inzwischen in einer vorläufigen Fassung fertig. Das ist im Sekretariat erhältlich, also wenn es jemand haben will, haben wir es im Sekretariat bekommen. Also 20 Seiten. Also Umfang. Und da sind noch hinten ein paar Beispiele dran, die Sie dann und Fragen, die Sie dann für die Prüfung können. Jetzt also kurz zu den Prüfungsterminen, wenn wir schon dabei sind, die werden wir im Jänner, also nach den Weihnachtsferien ab 6. oder 7. Jänner, gibt es sicher genug Prüfungstermine für alle, die sich prüfen lassen wollen, bis Mitte Jänner. Und wir werden sie dann jetzt, also vielleicht noch vor Weihnachten aufs Netz stellen. Aber es gibt in der ersten Jännerhälfte ausreichend Prüfungstermine, dass alle, die sich prüfen lassen wollen, ankommen und den Prüfungstermin bekommen. Zu den Prüfungsterminen selbst möchte ich Sie bitten, das ist auch eine Bitte, die ich jedes Jahr wiederhole und die jedes Jahr im Baum verhallt, dass wenn Sie sich zur Prüfung anmelden, dann kommen Sie zur Prüfung oder melden Sie sich 3 Tage davor ab. Weil es immer wieder Fehler gibt, wo sich die Studenten anmelden und dann nicht erscheinen. Das ist unfair gegenüber den Kollegen und gegenüber mir. Ich muss dann dort sitzen und das kommt keiner. Und die Studenten hätten gerne, andere Studenten hätten gerne vielleicht zu dem Zeitpunkt einen Prüfungstermin gehabt und haben keinen bekommen, weil der besetzt ist und in Wirklichkeit ist der Student nicht gekommen. Wir haben jetzt die Regel eingeführt, dass wenn das eintritt, dass jemand sich nicht 3 Tage vor der Prüfung abmeldet, dass er dann einen schwarzen Punkt bekommt. Was immer das heißen soll. Also okay. Okay. Also melden Sie sich bitte ab, falls Sie draufkommen, dass Sie mich prüfen lassen wollen für den Interview. Gibt es vielleicht noch Fragen zur Prüfung, bevor ich da jetzt weitermache? Also wie gesagt, die Prüfung ist mündlich. Es sind immer Gruppen von 4 bis 5 Studenten. Die erste Frage ist eine rein mündliche, die zweite eine ganz kleine schriftliche Frage und die dritte Frage ist wieder eine mündliche Frage. Es ist immer, also Prüfung tue ich persönlich mit den Assistenten als Beisitzer für ein Prüfungsprotokoll. Ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren hat es eigentlich nie irgendeine Veranstaltung zum Ablauf der Prüfung gegeben. So, jetzt wollen wir uns den Rate Monotonic Algorithmus, so heißt dieser Algorithmus von Liu und Leland, genauer anschauen. Die Annahmen haben wir besprochen. Und jetzt sagt der Liu und Leland Algorithmus, dass man die Tasks Prioritäten gibt. Und zwar sind die Prioritäten statisch. Und die Prioritäten werden festgelegt nach der Periodendauer eines Tasks. Also der Task, der die kürzeste Periodendauer hat, hat die höchste Priorität, der die zweitkürzeste, also die zweithöchste Priorität und so fort. Es sind also statische Prioritäten, aber der Algorithmus selbst ist ein Preemptive-Algorithmus. Also ein Algorithmus, der Tasks unterbricht, wenn ein Task mit höherer Priorität kommt. Und der Task hat höhere Priorität, wenn seine Periode kürzer ist als die Periode des laufenden Tasks. So, und jetzt sagt der Algorithmus, wenn ein neuer Task kommt, wird er zum Gerechnen herangezogen, wenn seine Priorität höher ist als die Priorität des laufenden Tasks. Also wenn die Priorität höher ist als die des laufenden Tasks, wird ein Task durchgeführt, wenn die niedere ist, ist er nicht durchgeführt. Und dieser Algorithmus ist garantiert, findet eine Lösung, wenn diese Auslastung der CPU diesen Term CI durch DI, das ist genau, was ich früher erwähnt habe, die Computation-Zeit durch die Periode des Tasks, das heißt, wenn der Task Computation-Zeit von einer Sekunde und der Periode von 5 hat, dann hat er 20%. Und der nächste hat vielleicht eine Computation-Zeit von einer halben Sekunde und eine Periode von 3, dann hat er ein Wechsel, 16%. Und so, wenn man die alle aufsummiert, 1 bis n, dann muss diese Summe kleiner sein als die Anzahl der Tasks mal 2 hoch 1 durch n minus 1. Das hat der Jugendliche so festgestellt und hat es auch bewiesen. Wenn also 2 Tasks da sind, wie groß ist das dann? Wenn zwei Tasks da sind, wie groß ist dann der rechte Term?
Das ist 2 minus 1 mal 2. Also 1,8.
2 mal Wurzel aus 2 minus 1.
Also 0,8 irgendwas.
Das ist ungefähr 0,8. Wurzel aus 2 ist 1,4. Ja. Also 0,8. Das heißt, wenn 2 Tasks sind, ist es 0,8. Und wenn es 3 sind, dann ist es die dritte Wurzel und so weiter. Man kann zeigen, dass dieser rechte Term konvergiert gegen 0,7. Also da konvergiert er dazu, wenn man n beliebig groß macht. Das ist größer als 70% ist, dann muss man genauer hinschauen. Wenn es kleiner als 70% ist, dann geht es auf jeden Fall. Das ist übrigens 2 ist es. Und wenn also die linke Summe, wenn man das erfüllt, diese Ungleichung, dann ist der Dataset skalierbar. So, in dem Paper, in dem Paper ist auch eine Beweisführung für diesen Algorithmus drinnen. Und ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie mal nichts Besseres zu tun wissen oder etwas Interessantes lesen wollen, dann schauen Sie sich diesen Beweis an. Der ist nämlich recht interessant. Und einige der Ideen, die in diesem Beweis drinnen sind, sind auf viele andere Fälle auch anwendbar. Ich möchte Ihnen kurz die wesentlichen Beweisideen skizzieren. Der Beweis geht in 2 Schritten voran. Und zwar der erste Schritt ist, den man benennt, den Critical Instant. Das sagt, was ist sozusagen der schwierigste Fall, der auftreten kann? Und das ist, in der Literatur bezeichnet man diesen schwierigsten Fall als den Critical Instant, der ist dann gegeben über das Task-System von N-Tasks. Wenn alle Tasks gleichzeitig kommen, Also alle das kommen gleichzeitig. Das ist der Critical Instant. Da muss man zeigen, dass man diesen Critical Instant, wenn alle gleichzeitig kommen, dass man dann eine Lösung findet. Und in dem Beweis von Jürgen Lehlen geht das so vor, dass er zeigt, wenn der Critical Instant auftritt, wenn also alle gleichzeitig kommen, wer wird dann zuerst rankommen?
Der mit der höchsten Priorität.
Der mit der höchsten Priorität, nicht? Weil der hat ja der kürzeste. Der zeigt ja dann, arbeite ich einmal den mit der höchsten Priorität ab, dann den mit der zweithöchsten, den mit der dritthöchsten und dann mag vielleicht schon wieder der mit der höchsten kommen, weil er seine Periode kurz ist. Und der zeigt ihm, dass aber unter all den Umständen, wenn man diese Bedingung erfüllt, dass dann der Critical Instant gelöst ist, wenn man diese Bedingung erfüllt. So, das ist der erste Schritt des Beweises. Und der zweite Schritt des Beweises, der sagt dann, es gibt keinen Fall, der kritischer ist als dieser Critical Instant. Also ich kann zeigen, dass es nichts geben kann, was schlimmer ist als der Critical Instant. Und wenn ich dann die beiden Sachen kombiniere, sozusagen im schlimmsten Fall, sozusagen im Critical Instant habe ich eine Lösung gefunden, und ich kann zeigen, dass der Critical Instant wirklich der Fall ist, der am meisten Ressourcen verlangt, dann habe ich damit eben bewiesen, dass dieser Algorithmus unter allen Umständen eine Lösung findet. Okay, das also kurz zu diesem Rate-Monotonic-Algorithmus. Noch einmal die Bedingungen. Der Algorithmus und der Beweis. Das sind zwei Aspekte. So, Yu und Lehmann hat in dieser Arbeit, die ich erwähnt habe, diese Rate-Monotonic Scheduling, hat er einige andere Algorithmen gehabt. Und zwar ist ein Algorithmus, der in der Literatur inzwischen sehr bekannt ist, das ist Early Deadline First. EDF. Das heißt, oft finden, EDF ist ein Terminus. Early Deadline First. Das ist jetzt im Unterschied von dem Rate-Monotonic Algorithmus, ein Algorithmus mit dynamischen Prioritäten. Ich meine, der ursprüngliche Rate-Monotonic hat statische Prioritäten, ist zwar ein dynamischer Algorithmus, aber statische Prioritäten. Der EDF ist ein dynamischer Algorithmus mit dynamischen Prioritäten. Das heißt, hier setzen wir die Priorität nicht vor der Laufzeit fest, sondern während der Laufzeit werden die DAS-Prioritäten sich ändern. Beim Rate-Monotonic ändern sie sich ja nicht, da sind sie immer gleich, das ist ja durch die Länge der Periode gegeben. Und zwar sagt der Algorithmus, die Priorität eines Tasks leitet sich ab aus dem Abstand zwischen jetzt und der Deadline. Okay? Der Task, der den kürzesten Abstand zur Deadline hat, bekommt dynamisch die höchste Priorität. Ist das klar? Also es kommt in der Regel, der Task kommt und da schaut man, welcher Task hat den kürzesten Abstand bis zu seiner Deadline. Und der, der den kürzesten Abstand hat, bekommt die höchste dynamische Priorität. Das ist genau der EDF-Algorithmus. Und dieser EDF-Algorithmus, auch wieder unter den gleichen Annahmen, alles unabhängig und so weiter, periodisch, wie wir es vorher gehabt haben, dieser EDF-Algorithmus, der hat den Vorteil, gegenüber dem Rate-Monotonic-Algorithmus, dass ich auf der rechten Seite dieser Ungleichung 1 schreiben kann. Das heißt, dass der praktisch die Prozessoren, dass ich da keine Lücke habe, sondern die wirklich voll auslaste. Das ist also ein optimaler Algorithmus, in dem Sinn, dass es keinen besseren gibt als den EDF. Beim anderen war es ja nicht optimal, da habe ich eine gewisse Zeit noch verschustern müssen, diese zwischen 0,7 und 1. Hier, das ist ein optimaler Algorithmus. Und analog gibt es noch einen weiteren Algorithmus, der auch optimal ist, das ist der Least Laxity Algorithmus. Aber wir sprechen jetzt immer noch von einem Prozessorsystem. Der Least Laxity Algorithmus, der gibt die höchste Priorität dem Task, der die kleinste Laxity hat. Was ist die Laxity? Ich habe es früher kurz erwähnt, ich möchte es noch einmal herausarbeiten. Die Laxity ist das Zeitintervall, um den ich einen Task verschieben kann, ohne dass seine Deadline verletzt wird. Das heißt, wenn ein Task noch 2 Sekunden zum Rechnen hat und die Deadline ist in 3 Sekunden, dann ist die Laxity eine Sekunde. Und wenn die Deadline 4 Sekunden ist, ist die Laxity 2 Sekunden. Und die Laxity ist, wie viel kann ich verschieben? Und der Least Laxity Algorithmus sagt, jener Task ist zu schedulen als erstes, der die geringste Laxity hat. Auch ein dynamischer Algorithmus. Und auch dieser Algorithmus ist optimal im Sinne der 100% Auslastung des CPU. Im Uniprozessorsystem. Wenn man jetzt auf ein Zweiprozessorsystem geht, in einem Multiprozessorsystem, dann ist keiner dieser beiden Algorithmen optimal und da kann man immer wieder Fälle konstruieren, aus denen hervorgeht, dass das Scheduling-Problem mit diesen Algorithmen nicht gelöst werden kann, obwohl es eine Lösung gibt. Ich möchte Ihnen hier Beispiele bringen. zum Beispiel haben wir hier den Fall von zwei Prozessorsystemen mit drei Tasks. Wobei zwei Tasks hier eine Deadline von 10 haben und eine Laufzeit von 5. Und der dritte hat eine Deadline von 12, Periode von 12 natürlich auch und eine Laufzeit von 8. Und Sie sehen natürlich, dass insgesamt die Summe der beiden ersten Tasks 100% ergibt, der dritte Task 8 durch 12, also gefließt ist das 2 durch 3, also 66%, also die Summe der drei Tasks ist 166% und ich habe 200% CPU-Zeit, also im Prinzip könnte sich der Erlösung schon ausgehen, möchte ich meinen. Das ist nicht von Haus aus ausgeschlossen. So, was wird der EDF machen? Der EDF, Early Deadline First, wird zuerst den Task D1 nehmen auf den einen Prozessor, dann den Task D2 auf den anderen Prozessor, wird die beiden nacharbeiten lassen und dann kommt der Task mit der nächsten Deadline, wenn er fertig ist, der D3 dazu und der wird seine Deadline verpassen. Der läuft darüber hinaus. Also der findet keine Lösung. In diesem Fall ist der Least Lexity ein bisschen schlauer. Weil der Least Lexity, der wird die Lexity nehmen und die Lexity vom D3 ist wie groß?
4.
4, jetzt hat es mitgerechnet. Und vom D1 und D2 ist die Lexity 5. Also er wird zuerst nehmen den mit der Lexity 4 für den einen Prozessor und den mit der Lexity 5 für den zweiten Prozessor. Der eine wird fertig machen und wenn der D1 fertig ist, kann der D2 auch noch fertig machen. Also der findet eine Lösung, hingegen der EDF findet keine Lösung. Man kann aber auch Fehler konstruieren, die genau umgekehrt sind, wo der F eine Lösung findet und der LL keine findet. Wie ist zum Beispiel eine solche Lösung, wo keiner eine findet? Mit also wo auch der LL nichts findet, aber es gibt eine andere, wo der EDF besser ist als der LL. Also beide sind nicht optimal, wenn Sie mal nicht sagen, bin ich zufrieden. Und da ist ein Fall zum Beispiel, wo es eine Lösung gibt, die aber von keinem dieser Algorithmen gefunden werden. Nämlich die Lösung, dass ich den einen Task, D3, sozusagen aufteile. In zwei Teile. Die erste Hälfte mache ich auf Prozessor 1. Dann lasse ich den laufen und die zweite Hälfte mache ich auf Prozessor 2. Ein Clairvoyant-Scheduler könnte da auf die Idee kommen, der Least Lexity kommt auf die Idee nicht und deshalb ist das Problem nicht lösbar. So. Jetzt also kurz zum Scheduling nach dem Leon Layer. Wir haben uns bei sporadischen Tasks anschauen. Sporadische Tasks sind extrem aufwendig. Da gibt es verschiedene Strategien, wie man die einplanen kann. Aber im Grunde ist, wenn ein Task eine kurze Lexity hat und sporadisch eintreffen kann, dann beansprucht er das System in sehr hohem Maße. Da gibt es eine Methode, die geht davon aus, dass man für den sporadischen Task einen quasi-periodischen Task einführt, wenn man an diesen Algorithmen hier errechnet, die Parameter. Die Lexity ist die alte Lexity plus 1 und die Periode und die CPU, also die neue Periode ist, ist das Minimum der alten Periode und das Lexity plus 1. Die CPU-Zeit ist die gleiche und die Deadline auch. Und wenn man diesen quasi-periodischen Task, der anstelle des sporadischen steht, schedulen kann, dann kann man sagen, dass man auch den sporadischen schedulen kann. Was Sie aber hier sehen, ist, dass diese erste Zeit, New Period, wenn die Lexity klein ist, dass der sehr schnell sehr viel Zeit verbraucht. Wenn die Lexity, sagen wir, 0 ist, dann ist die Periode 1, dann müssen Sie davor schedulen, wenn die Lexity 1 ist, ist die Periode 2. Und wenn er dann eine CPU-Zeit braucht, hat er schon 50%, Also ein sehr teurer Algorithmus, ist sehr ineffizient. Der Algorithmus hat aber den Vorteil oder die Annahme, dass der periodische Task immer wieder mit seiner minimalen Abstandzeit kommen kann. Also in dieser alten Periode, die hier ja vorgegeben sein muss, weil wenn er keinen minimalen Abstand hat, dann ist das Problem überhaupt nicht lösbar. Eine andere Idee, die realistische, die ein bisschen realistischer von der Annahme ist und weniger kostenaufwendig ist in Bezug auf die CPU-Kraft, die Folgeidee, damit ich Ihnen nur die Idee so. Man scannt schon alle Tasks so, dass man immer eine Laxity hat, also man kann den Task verschieben, von der Dauer des sporadischen Tasks. Okay? Und dann kann ich sagen, wenn der sporadische Task kommt, das ist dieser sporadische Firmentask, den dann einfügen kann, wenn der sporadische Task kommt, dann kann ich alle um die Laxity verschieben, nachdem die Laxity so groß ist immer, ich verlängere sozusagen die CPU-Zeit der Tasks künstlich um die Dauer des sporadischen Tasks, dann kann ich die laufenden Tasks immer zur beliebigen Zeit unterbrechen, den sporadischen Task dran nehmen und dann wird das System trotzdem noch mit allen periodischen Tasks, also mit den periodischen Tasks rechtzeitig fertig. Das ist insofern eine realistische Annahme, was aber das Problem bei dem ist, dass wenn natürlich der sporadische Task häufiger kommt, wenn man jetzt eine kleine Mint hat, dann geht das nicht, weil ich kann dann mehrfach das ganze, die Periode verlängern. Aber sehr oft ist ja so, dass ein sporadischer Task, ein typischer Fall für so einen sporadischen Task ist ein Notaus. Und ein Notaus, es kommt ja einmal, es kommt ja nicht hintereinander, das ist ein Notaus, kommt. Einmal kommt ein Notaus, dann ist Notaus, dann ist er wirklich aus. Da muss man wieder erneut hochfahren. Und da ist das eine ganz sinnvolle Sache, weil das Notaus, wenn Sie kommen, nehmen Sie es gleich dran, können es auf. Wir müssen unter Umständen bei einem Abschalten einer Anlage noch gewisse weitere Dinge tun, die Sie dann auch noch machen können. Aber es kommt nicht der Fall, dass dieser Notaus-Task gleich wiederkommt und Ihnen die Schedule durcheinander bringt. Der kommt einmal und dann kommt lange nichts und dann kommt er vielleicht wieder mal. Oder der kommt überhaupt relativ selten. Und das ist das Problem mit diesen sporadischen Tasks, dass sie eigentlich hier für eine Ereignis, die sehr selten auftritt, Notaus tritt ja sehr selten auf, sehr viel Kapazität laufend vorhalten müssen, damit sie dieses Ereignis rechtzeitig abbauen. Das ist ja ein grundsätzliches Problem, über das man nachdenken muss. So, jetzt wollen wir uns 20 Jahre weiter bewegen und zum Algorithmus kommen, der diese Unabhängigkeit der Annahmen weglässt. Das ist Louis Schaar von Carnegie Mellon University in Pittsburgh, hat diesen Algorithmus entwickelt. Und zwar, ich habe da hier ein paar Folien, ich glaube, ich kann schnell drüber hinweggehen. Man hat ja versucht, diese ganzen Probleme laufen zu lösen, hat ja nichts gefunden, bis dann jemand diese zündende Idee gehabt hat, es zu finden. Ein Problem, das man hat, ist, wenn Sie zum Beispiel einen Mutual Exclusion haben zwischen Tasks, dann könnte ja sein, dass Sie, angenommen in einem Drei-Task-System, haben, der eine Task hat die höchste Priorität, aber kann nicht an die Verarbeitung kommen, wenn ein Task mit niederer Priorität eine Ressource besitzt. Ja, ist also ein kritischer Abschnitt. So, jetzt hat man sich gesagt, naja, geben wir die Prioritäten, vergeben wir andere Prioritäten. Das heißt, wenn ein Task mit einer niedrigen Priorität die Ressource besitzt, kann der Fall eintreten, dass der höchste Prioritätstask hat die Aufgabe, die CPU zu bekommen, bekommt sie nicht, weil der niedrigste Priorität Task im kritischen Abschnitt sitzt. Und inzwischen kommt ein dritter Task, der in der Mitte sitzt, der jetzt wieder abhängen muss, der hat eine höhere Priorität als dieser Task, der auf der Ressource sitzt, und der fährt jetzt plötzlich locker vor sich hin. Das heißt, sie haben sozusagen eine Prioritätsinversion, dass der Task mit der niederen Priorität, der mittlere Task, eigentlich verhindert, dass der Task mit der hohen Priorität die Ressource bekommt, weil da unten derjenige, der die Ressource nicht weitermachen kann, weil seine Priorität geringer ist als die Priorität des mittleren Tasks. Und man nennt dieses Phänomen das Priority Inversion Problem. Das ist mit vorhin der Vorlesung. Das heißt, die drei Tasks sich da gegenseitig verhindern. Und dazu hat man dann ein Protokoll gedacht, dass man so Priority Inheritance-Protokoll nennen, wo man sagt, dann schauen wir, dass der niedere Task, wenn er einen hohen Task blockiert, nicht mit seiner alten, niederen Priorität weiterfährt, sondern dass er dann die Priorität des höchsten Tasks bekommt und damit sozusagen den kritischen Abschnitt schnell durchwandern kann und freigeben kann, dass dann der höchste Task an die Ressource ran kann. Und das nennt man Priority Inheritance. Das heißt, dass der Task, der niedere Task, der den höchsten Task blockiert, die Priorität übernimmt. Wenn man sich das aber genauer anschaut und analysiert, so kann es aufgrund dieses Priority Inheritance zu einem Deadlock kommen. Und das ist in diesem Beispiel gezeigt. Die haben also hier zwei Tasks, einen B1 mit einer hohen Priorität und die B2 mit einer niedrigen Priorität. Und das ist gegenseitig haben sie gemeinsame kritische Abschnitte. Jetzt hat der eine mit der niederen Priorität fängt an, nimmt einen Abschnitt S2 im Kraftfahrt dann weiter, geht nach S1. Jetzt geht der Task 1, kommt dran, möchte dann, also der kommt, also hier kommt S2, ist dran, dann kommt mit 1, sperrt den Zimmer vor S1, bekommt jetzt die Priorität vom niederen Task, möchte jetzt die nächsten Semaphore abgesprochen wird dann, wenn der besetzt ist, über den anderen kritischen Abschnitt blockiert. Und dieses Phänomen der Priority Inheritance und Deadlock, das ist tatsächlich aufgetreten, das ist eine ganz interessante Geschichte, ist aufgetreten in dem Roboter, der von der NASA auf den Mars geschickt worden ist. Die Geschichte ist in der Literatur gar nicht vielleicht, kennen Sie. Und da ist dieser Roboter eben aufgrund dieses Priority, also in die Rettungsprotokoll ist zum Stillstand gekommen und da hat man sich überlegt, was da los ist. Und man hat ja für diesen Mars-Roboter eine Möglichkeit, dass man Upload von neuer Software macht, da hat man sich überlegt. Da war in Kalifornien eine Tagung, wo da alle Wissenschaftler zusammengeholt haben, was da los sein kann. Und zu diesem Zeitpunkt hat der Louis Schaar bereits seine Arbeit über das Priority-Sealing-Protokoll veröffentlicht gehabt. Und ich sagte, das ist ganz klar. Was ihr da habt, ist ein klassischer Fall von einem Fehler über Priority Heritage, Priority Sealing, die könnt ihr lösen, wenn ihr mein Protokoll übernehmt. Ich habe einfach nicht genug Literatur studiert und habt eben da systematische Fehler drin über das Priority. Und man hat dann tatsächlich dieses Priority Sealing Protokoll, das hier beschrieben ist, eingesetzt und damit ist das Ganze dann zum Laufen gekommen und alles hat dann wieder besser funktioniert. Also es war ein reiner Zufall, dass der zufällig in der Runde war, und vielleicht kannst du zu viel was nicht. Das Priority Sealing Protokoll versucht, diesen Deadlock zu verhindern. Und die Logik des Priority Sealing Protokolls ist das folgende: Sie haben hier kritische Abschnitte, also mehrere Tasks, die über kritische Abschnitte kommunizieren. Ich habe hier das Beispiel: Wir haben drei Tasks. Task 1, Task 2, Task 3, wobei die 1 schon die höchste Priorität, 2 die mittlere Priorität und 3 die geringste Priorität hat. Was man hier macht, man schaut einmal, welche Tasks sprechen welche Semaphore an. Es gibt ja hier diese drei Semaphoren, S1, S2 und S3. Und man gibt jetzt statisch jedem Semaphor eine Priorität. Und zwar ist die Priorität des Semaphors gleich mit der Priorität des Höchstprior-Tasks, der jemals diesen Semaphor ansprechen kann. Das heißt, in unserem Fall wird das wie ausschauen, der Task D1 spricht B1 und V1 und E1 an, die das die höchste Priorität haben, und der Task D2 wird die Priorität, und die drei haben die Priorität jeweils 2, also die nächsthöchste, bei beide Semaphore ansprechen. Das ist also diese Priorität des Semaphors. Die wird aber so statisch festgelegt. Und das Protokoll sagt jetzt, ein Task darf in den kritischen Abschnitt eintreten, zu dem Zeitpunkt jetzt, wenn zu diesem Zeitpunkt seine Priorität höher ist als aller zu diesem Zeitpunkt gesperrten Semaphore. Das heißt, wenn seine Priorität höher ist als alle zu diesem Zeitpunkt gesperrten Semaphore, dann darf er in den kritischen Abschnitt eintreten, so muss er warten. Das ist die ganze Hexerei des Priority Sealing Protokolls. Und schauen wir uns das an, wie das jetzt läuft. Hier, wir haben also hier den Task D3. Den Task D3, der fängt an, sperrt den ersten Semaphor. Dann kommt Task D2, wird aktiviert. Der kann jetzt weitermachen. Nimmt ihm also die Priorität, kommt aber dann nicht, weil der Taste 2 will dann auch den Semaphor B2 haben, darf aber nicht rein, weil das Priority Filling Protokoll hier zuschlagt zu Punkt 4. Das könnte zwar den Semaphor nehmen, aber das Priority Filling sagt, das darfst du nicht nehmen, weil deine Priorität nicht höher ist als zu diesem Zeitpunkt gesperrte Semaphor. Und der Semaphor, der quergestrichene, also der von D3, der S3 ist bereits gesperrt. Deshalb darf D2 hier nicht in den kritischen Abschnitt. Wenn er reinlaufen würde, der D2, dann hätte man gleich wieder diesen Deadlock, den wir früher diskutiert haben bei der Priority Inheritance. Hier ist also der Priority Filling den Deadlock verhindert. Was heißt das? Der darf nicht rein, er lässt die CPU los, das geht wieder runter und es kann der schöne Task D3 weiterarbeiten, bis der Task D1 aktiviert wird. Dessen Priorität ist höher als die Priorität aller gesperrten Semaphore, deshalb darf der jetzt rein. Macht seine Arbeit, wird fertig, der läuft da so locker ziemlich unabhängig dahin. Wenn der fertig ist, kommt wieder der Task D3 dran, der macht seine Arbeit fertig und wenn der fertig ist, dann kommt erst der Task D2 dran, macht seine Arbeit fertig und dann zum Schluss hat noch der D1 sein letztes Stückchen zu verrichten, bevor dann alle drei fertig sind. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo aufgrund des Priority Feelings Protokoll verhindert wird, dass sich Task D2 und D3 wechselseitig verklemmen. Der D2, der darf aufgrund des Priority-Filling-Protokolls genau an diesem Punkt schlagt das Priority-Filling zu. An diesem Punkt 4, hier. Das schlagt zu, weil da verhindert es, dass der Task D2 in den kritischen Abschnitt reingeht, obwohl das eigentlich könnte, weil der Semaphor, den er verlaugt, der ist ja nicht besetzt. Nicht? Der Semaphor ist ja zu dem Zeitpunkt frei. Aber wenn er besetzt, dann würde es später wohl an den Deadlock gehen. Genau das ist die Idee des Priority-Filling-Protokolls. Das hier ist noch einmal genau beschrieben. Es gibt für dieses Priority-Filling-Protokoll auch einen Schedulability-Test, den ich hier kurz habe. Und was Sie hier sehen, Sie kennen den Schedulability-Test bereits in der grundsätzlichen Vorwärts der Welche, die beim View und Lehnen. Nur haben Sie jetzt zusätzlich, Sie haben hier wieder das I oder N, ich habe es N genannt, Europa N oder I-Stein, das sind untergegangen, die F, das wäre die Variable. Wir haben hier einen zusätzlichen. Der BI durch DI. Und dieses BI durch DI sagt im Wesentlichen, dass die verfügbare Zeit reduziert wird um die Blockzeit, DI ist die Blocking Zeit, also die Worst Case Blocking Time of Task E due to all over priority task. Das heißt, wir haben zwei Dinge, die sozusagen optimale Schedule verhindern. Einerseits kann der höher priorisierte Task die CPU wegnehmen. Andererseits kann der Niederpriorität durch das Notieren sozusagen den Niederpriorität aufhalten. Und genau, das eine ist der linke Term, das andere ist der rechte Term. Und diesen Test muss man für alle Daten, alle Prioritätsebenen durchführen. Und man sieht also, dass durch dieses Priority-Filling-Protokoll die effektive CPU-Auslastung weiter herabgesetzt wird. Wir haben früher 70% gehabt, das ist immer noch das gleiche, aber jetzt haben wir noch zusätzlich einen Term und der setzt die CPU-Auslastung weiter heran. Okay, das andere glaube ich, das wollen wir nicht lassen. Damit möchte ich diesen Teil beschließen. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause und dann kommen wir noch zum letzten Teil der Vorlesung, wenn ich ein paar Folien vorbereitet habe.